auf einmal war ich diejenige, die mit meinem Geld so umgeht. Und es war wieder ein Werkzeug für mich. Es war sozusagen nicht mehr das, was mir schlaflose Nächte beschert oder so, sondern Geld ist was, was ich kontrollieren kann.
Herzlich willkommen im Sparheldin-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist die liebe Alex. Alex hat Psychologie studiert und brennt für das Thema Money Mindset. Als Alex anfing, sich intensiv mit ihren privaten Finanzen zu beschäftigen, sich finanzielles Wissen anzueignen und sich ihrer Altersvorsorge widmete, bemerkte sie, wie eng die Themen Geld und Psychologie miteinander verbunden sind. Und dass Geld eben weniger mit Zahlen und Mathematikkenntnissen zu tun hat, sondern vor allem auch mit unserem Erleben, unserem Verhalten, Gefühlen und Gedanken dazu. Hallo Alex, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, hallo, danke für die liebe Vorstellung.
Ja, sehr gern. Das ist ja ein sehr, sehr schönes Thema, Money Mindset, was wir uns heute vorgenommen haben für diese Folge. Und ich bin ganz gespannt auf deine Sichtweise und Perspektive auf dieses Thema eben als Psychologin zu hören.
Ja, danke. Kommt ja auch öfter bei dir vor, das Thema. Also ich habe es ja auch schon ein paar Mal reingehört bei dir.
Ja. Ja, es ist allgegenwärtig und man kommt nicht drum herum, wenn man auch erfolgreich eben sein Geld steuern möchte, managen möchte und Vermögen aufbauen möchte, ne?
Ja.
Was verbindest du denn mit dem Thema Geld und Psychologie?
Ja, also ich glaube, für mich ist es mittlerweile, also genau, bei Geld und Psychologie denke ich, glaube ich, mittlerweile wirklich an Money Mindset. Früher habe ich ganz oft so dran gedacht, diese, was ja auch ein spannendes Thema ist, so diese, wie bin ich emotional an der Börse, so wirklich finanzpsychologische Sachen oder auch so dieser ganze Bereich Verkaufspsychologie. Mit dem beschäftige ich mich auch manchmal, aber das ist irgendwie noch so ein ganz anderes Thema. Ich dachte immer, wenn PsychologInnen irgendwie mit in diesem Geldbereich, im Finanzbereich arbeiten, dass das eher dann zu tun hat damit, wie verkaufe ich Leuten noch besser was oder genau, welche Farbe muss ein Button haben, damit Leute da draufklicken. Also wirklich nur so diese Seite. Und gar nicht so dieser Bereich, den ich jetzt ja beleuchte, so wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln, wenn ich so meine eigene Sicht zu Geld reflektiere. Ja,
ja, spannend, dass sich so die Gedanken oder die Definitionen da auch über die Zeit verändert haben. Wenn man sich mit, ja, aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Sichtweise dann auf einmal mit dem Thema auch anfängt zu beschäftigen. Wie kam das bei dir? Was war der Auslöser, dass du irgendwann gesagt hast, ich muss jetzt mal mich mehr um meine Finanzen kümmern? Und was hat dazu geführt? Was hat da gepiekst?
Ja, also ich glaube, so ein bisschen, das ist ja ein Gefühl, was ganz viele Menschen, glaube ich, kennen, dass das so ganz tief, also so ganz hinten im Hinterkopf hat man so dieses, ja, ich muss das irgendwann mal machen, Altersvorsorge, ja, irgendwann. Zu denen zählte ich auf jeden Fall auch lange. Und dann hatte ich nach dem Studium so meinen ersten Klinikjob und hatte einen Fahrtweg von einer Stunde mit dem Auto. Und da habe ich irgendwann angefangen, Podcasts zu hören und hatte irgendwann den Wunsch, auch mich so weiterzubilden, irgendwas so ein bisschen auch Input zu haben, so auch zu arbeiten ein bisschen beim Fahren und nicht nur ein Hörbuch zu hören. Und da kam ich dann irgendwann auf diese ganzen Finanzpodcasts und dann war das wirklich, ich will nicht sagen Gehirnwäsche, aber es ist so ein, ich habe einfach jeden Tag mich immer wieder so damit beschäftigt und es wurde einfach mein Thema. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte das verstehen. Es waren so viele Sachen, die ich anfangs nicht verstanden habe, auch was du ja so in der Vorstellung am Anfang gesagt hast, so dieses Gefühl, man muss gut in Mathe sein, man muss sich eigentlich schon auskennen, bevor man sich damit beschäftigt, allein weil diese ganzen Begriffe, Aktien, Börsen, allein dieses Ganze ja so kompliziert wirkt am Anfang. genau, dann habe ich mich da Schritt für Schritt so reingearbeitet und wirklich erstmal, lustigerweise, auf dem Weg zu meinem Psycho-Job habe ich mich damit beschäftigt und es hatte für mich nichts miteinander zu tun. Es war wirklich so richtig unabhängig. Das eine war so mein Fahrtweg, meine Beschäftigung, so privat, und dann habe ich so meinen Psycho-Job gemacht. Genau, und dann ist dieser Begriff Money-Mindset irgendwann so in mein Leben getreten und so, ich glaube, das erste Mal mit der Frage, ja, stell dir doch mal vor, was willst du in einem Jahr für einen Kontostand haben oder so. So eine richtig einfache Frage. Und da dachte ich schon, was für ein Quatsch. Das ist ja so blödsinnig so. Und habe mir auch damals so eine Zahl vorgestellt, glaube ich, und dachte, es ist total albern, ich finde es total blödsinnig.
Was fandst du daran blödsinnig in dem Moment?
Das hatte mich für mich irgendwie so ein, ich glaube, so einen super esoterischen Charakter, wo ich einfach so eine gewisse Skepsis habe. Ich bin jetzt nicht völlig unspirituell, aber irgendwie hatte ich dann so gedacht, oh, ich wünsche mir doch jetzt nicht einfach nur was und dann wird das wahr. So, ich hatte das Gefühl, das ist einfach, ja, irgendwie zu simpel und ich will das doch ernsthaft angehen. genau, und habe dann aber wirklich gemerkt, wie krass doch der Einfluss ist von dem, wie wir einfach über Geld denken und fühlen, weil natürlich sich das in unserem Verhalten zeigt. Und ich glaube, so ein Game Changer war so diese Erkenntnis, alleine, dass Menschen etwas wiederholen, was sie früher gemacht haben. Wenn man nie Geld hat und du bekommst Geld, dann sorgst du wieder für diesen Zustand, dass du dann keins mehr hast. So, du gibst es dann einfach schnell aus. So. Und allein so ein Muster, das war für mich irgendwie total spannend zu sehen, ja, natürlich hat das was mit Psychologie zu tun. Und dann habe ich so angefangen, die Fäden zu verbinden, sag ich mal so.
Wie hast du das dann gemacht? Also wie bist du da konkret dann rangegangen, um dein eigenes Money-Mindset dann auch zu ergründen für dich, nachdem du dann verstanden hast, dass diese Frage gar nicht so blöd ist?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Typsache. Ich habe das schon auch über den Weg gemacht, dass ich ins Tun gekommen bin. Also auch wirklich, indem ich so Finanzwissen mir angeeignet habe, auch Kontenmodelle und ne, wie man überhaupt spart und sein Geld strukturiert, wirklich die ganzen Basics. Damit habe ich tatsächlich angefangen, dass ich das gemacht habe und währenddessen immer mehr Vertrauen so in mich und in meine Fähigkeiten da auch bekommen habe. Und dann habe ich, also ich bin erst den Schritt gegangen und habe dann überlegt, okay, krass, das ist ja doch möglich. Warum dachte ich denn vorher, das wäre nicht möglich? Was ist denn vielleicht noch möglich? Und irgendwie diese Frage, könnte ich vielleicht mehr verdienen, als ich mir schon immer mal so vorgestellt habe? Wer sagt eigentlich, dass man nur dies und dies Gehalt irgendwie verdienen kann? Und habe dann zum Beispiel meine erste Gehaltsverhandlung geplant. Also es waren dann so Schritte, die dann so nacheinander gekommen sind. Und habe dann auch mir spezielle Bücher zum Money Mindset durchgelesen. Habe aber vor allem auch angefangen, mein eigenes Wissen, was ich so durch die Psychologie schon hatte und mir auch immer natürlich weiter aneigne, ja, damit zu verknüpfen und auch so meinen eigenen Weg zu finden, das ja zu erklären, aber auch selber zu verstehen und bei mir anzuwenden. Ich arbeite super gern zum Beispiel mit Zielen. Also ich finde, Ziele sind sowas Wunderschönes und gleichzeitig was ganz Mutiges. Und sich da einfach immer mal wieder was vorzunehmen. Alleine, ne, wie viel Geld man, muss ja nicht unbedingt sein, wie viel Geld man bekommt. Das kann ja auch sein, wie viel Geld möchte ich spenden oder genau, was soll mit Geld in meinem Leben passieren, so. Ja.
Ja, absolut. Du hast gerade, bevor du angefangen hast, deine Finanzen zu strukturieren, mit dem Kontenmodell zu arbeiten, hast du gesagt, dass du dich da selbst auch vorher blockiert hast eben und gesagt hast, das war gar nicht möglich und dann gemerkt hast, es ist doch möglich. Was genau war das, was vorher nicht möglich war, was auf einmal möglich wurde?
Das war also ein ganz klassischer Glaubenssatz. Ich habe ja nicht genug Geld. Also dieser Satz, ich muss erst mehr verdienen, dann kann ich zum Beispiel sparen, dann kann ich Altersvorsorge machen, dann kann ich spenden. Und also das war, glaube ich, so dieses, ich hatte dann in Teilzeit gearbeitet zu dem Zeitpunkt, dachte, ja, dann, wenn ich mal Vollzeit arbeite oder dann, wenn ich so. Also das war wirklich dieses, das geht jetzt einfach noch gar nicht. Aber dass man natürlich mit einem kleinen Sparbetrag anfangen kann und dass das trotzdem irgendwie funktioniert, das war so eine total krasse Erkenntnis.
Aha-Effekt.
Ja.
Ja. Ja. Und was ich auch schön fand, was du gesagt hast, dass du eben dadurch, dass du dich damit beschäftigt hast, dir Wissen eben über das Podcast hören auf dem Weg zur Arbeit, zu deinem Psychojob, wie du es so schön gerade gesagt hast, dass du dadurch die Selbstsicherheit eben auch bekommen hast und dich sicherer eben mit deinem Geld gefühlt hast. Und da sind wir ja genau jetzt gerade auf dieser emotionalen Geldebene, wo es überhaupt nicht um Zahlen geht, sondern tatsächlich, welches Gefühl verbinde ich mit Geld, mit meinem Geld? Wie sieht die Beziehung zum Geld eben aus? Und was macht das mit mir und was macht das dann auch mit meinem Leben? Also was hat sich für dich in dem Moment dann in deinem Leben verändert, wo du diese Selbstsicherheit mit deinen Finanzen gewonnen hast?
Ich glaube, in erster Linie, ich überlege gerade, wie kitschig ist, ich das ausdrücke, aber ich bin quasi auf einmal wieder am Steuer gewesen. Es ist nicht mehr so gewesen, dass Geld passiert ist, so. Also sonst hatte ich oft das Gefühl, jetzt kommt noch eine Rechnung, noch irgendwas, womit ich nicht gerechnet habe. Oh, und so irgendwie das Gefühl, man muss immer, was passiert, ich muss drauf reagieren und irgendwie so versuchen zu überleben. Das ist jetzt sehr dramatisch ausgedrückt, so, aber so ist ja auch für viele andere so wirklich das Gefühl. Und ich hatte das Gefühl, da, wenn ich da mehr verstehe, auf einmal war ich diejenige, die mit meinem Geld so umgeht. Und es war wieder ein Werkzeug für mich. Es war sozusagen nicht mehr das, was mir schlaflose Nächte beschert oder so, sondern Geld ist was ich kontrollieren kann, so, oder was ich kann entscheiden, wo das Geld hingeht. Das ist nicht von sich aus böse oder schlecht oder gut oder, also, sondern ich kann das eigentlich entscheiden, was damit passiert. Also ich glaube, das war, und das ist ja für generell fürs Leben eigentlich was unheimlich Schönes, wenn man merkt, wo ist mein Handlungsspielraum? Wo kann ich irgendwie in meinem Leben steuern und ja, nicht nur reagieren?
Ja, ja, das sage ich auch immer. Es ist, Geld ist ein Instrument, um das eigene Leben eben zu steuern, um seine Ziele und seine Träume eben zu verwirklichen. Ja. Und wenn man da eben rauskommt aus dieser Lethargie, wo viele eben schon stoppen und sagen, nee, das kann ich mir eh nicht leisten oder eben, das ist nicht möglich, ich kann auch nicht sparen, reich werden kann ich nicht. Einfach sich schon im First Step einfach ausbremsen und gar nicht weiterdenken, weil die Selbstsicherheit eben auch fehlt. Aber wenn man das eben, diesen Sprung dahin genommen hat und das dann alles möglich wird, mit kleinen Schritten, also das sind ja dann auch häufig Baby-Steps, mit denen man sich da dann ranarbeitet, ist dann ja eine schöne Entwicklung. Und diese Erkenntnis eben dann zu haben, Mensch, ich kontrolliere mein Geld und ich gebe meinem Geld eben auch die Bedeutung dadurch, dass ich selbst entscheide, wofür ich es eben gerne ausgebe und wofür eben auch nicht.
Ja, genau. Und ich finde, das strahlt ja auch wunderschön in ganz viele Lebensbereiche ab. Deswegen sage ich auch immer gerne, das ist eigentlich, Money-Mindset-Arbeit ist ganz oft lebensverändernd. Das soll keine so scammy Werbung dafür sein, aber es ist so, weil man auf dem Weg dahin, glaube ich, lernt, eben so, ne, Kontrolle zu übernehmen, wieder das Steuer in die Hand zu nehmen. Und das kann man in so vielen anderen Lebensbereichen einfach auch anwenden, wie du gerade sagtest, so, ne, ist in kleinen Schritten sich etwas erarbeiten, irgendwie vielleicht auch von Grund auf erstmal das Gefühl zu haben, ich schaffe das schon irgendwie so. Ich muss vielleicht mal gucken, wo hole ich mir mein Wissen, wen muss ich fragen, aber ich schaffe das irgendwie. Ich kann mir das erarbeiten. Etwas, was für mich von Anfang erstmal wirkte wie unmöglich oder kann ich nicht.
Ja, ja, ja. Was empfehlst du da so als die ersten Schritte, wenn man eben merkt, man hat da sehr blockierende Glaubenssätze, die einen da wirklich hemmen im Umgang mit Geld und einen klein halten? Wie kann ich mich da rantasten, um das eben zu verändern?
Es kommt ehrlich gesagt immer so ein ganz bisschen drauf an. Also ich arbeite auch so mit ganz verschiedenen Menschen. Es gibt ja so die Menschen, die wirklich so von Monat zu Monat sich hangeln und so ganz doll unter wirklich Geldsorgen leiden im existenziellen Sinne. Und dann gibt's die Menschen, die eigentlich ganz gut Geld oder die einfach eigentlich gut zurechtkommen, vielleicht gute Ersparnisse sogar haben, aber trotzdem Angst haben. Ich unterscheide das einmal kurz, weil der ersten Gruppe von Menschen, den empfehle ich als ersten Schritt tatsächlich Haushaltsbuch führen und Notgroschen aufbauen. Das ist jetzt erstmal nicht direkt eine Mindset-Arbeit, aber damit macht man, also damit war ja bei mir auch so, durch dieses erste Anfangen zu sparen, merkt man ja schon, das geht irgendwie und ich kann irgendwie Geld behalten. Ich muss es nicht sofort ausgeben.
Dadurch bekomme ich ja Sicherheit dann in dem Moment, wo ich merke, es funktioniert, ne?
Genau. Und was der Mindset-Anteil daran zum Beispiel beim Notgroschen auch ist, finde ich, du lernst ja, Geld für dich zur Seite zu legen für einen Notfall. Ich finde, das ist sowas grundlegend Fürsorgliches. Das ist wunderschön, wenn man das schafft, zu sagen, okay, mir ist es das wert diesen Monat, dass ich sage, diese 50 Euro, die gehen Anfang des Monats jetzt auf mein Notgroschenkonto. Das ist sozusagen, ich sorge dafür mich, dass ich in einem Notfall nicht weinen, schreien, Angst haben muss, sondern es ist für mich gesorgt und ich habe für mich gesorgt.
Das ist schön, dass du das sagst. Gerade hat auch die Woche eine Mastermind-Teilnehmerin meiner Mastermind-Gruppe gesagt, dass für sie eben Finanzen und Geld eben ganz viel mit Self-Care und Selbstliebe zu tun hat. Und genau das hast du ja auch gerade beschrieben. Auch das zu verstehen für sich selbst ist ja ganz, ganz wichtig und so ein großer Aha-Effekt.
Ja, genau. Deswegen, das finde ich, ist so ein ganz wichtiger erster Schritt so gerade für die Menschen, die das jetzt noch nicht haben. Weil dann kommt man auch so ein bisschen ins Tun. Das finde ich tatsächlich irgendwie auch ganz schön, dass man irgendwie sich überlegen kann, ich eröffne jetzt ein Konto oder ein Tagesgeld oder was auch immer, dass man da auch ein bisschen was macht und nicht nur irgendwie so gedankliche Arbeit. Ansonsten so ein erster Schritt so zu dem Thema Glaubenssätze. Also es gibt ja so ganz viele Listen im Internet auch, wo einfach Glaubenssätze so aufgelistet sind sozusagen. Die kann man durchgehen und kann mal gucken, oh ja, die passen bei mir, die passen bei mir, die passen nicht. Ich glaube, das ist so ein Ansatz, den man machen kann. Damit erwischt man vor allem so die Glaubenssätze, die so ganz bewusst sind schon, also die man eigentlich vielleicht schon kennt. Das, finde ich, ist gar keine schlechte Idee. Man kann auch einfach so mal überlegen, wie sind meine Eltern mit Geld umgegangen oder meine Bezugspersonen, manchmal sind es ja auch Großeltern oder so. Wirklich so ganz klassisch, wie bin ich aufgewachsen, wie war der Umgang mit Geld, den ich so kenne und wie geht's mir da gerade mit, wenn ich da jetzt mal so drüber nachdenke.
Ja.
Ich bin auch so ein Fan davon, so Glaubenssätze gar nicht direkt umzuformulieren und zu ändern und irgendwie einen schicken neuen Glaubenssatz draus zu machen, sondern ich finde immer ganz wichtig auch dieses Verstehen, warum war der vielleicht mal wichtig, der Glaubenssatz, oder was ist da auch gut dran an diesem Glaubenssatz, also den wirklich mal ernst zu nehmen und ein Stück weit auch sich selber damit ernst zu nehmen und nicht zu denken, man ist irgendwie voller bescheuerter Glaubenssätze und braucht jemanden, der die jetzt alle verändert. Sondern einfach nur mal gucken, zu welcher Zeit gab's die, ne? Vielleicht war das eine schwierige Situation, in der man wirklich auf irgendwas achten musste oder in der es überlebenswichtig war, diesen Glaubenssatz zu haben. Und ich glaube, erst durch das Verstehen ist auch möglich zu gucken, welcher neue Weg passt denn vielleicht zu den Zielen, die ich jetzt habe.
Ja. Und auch zu den Werten dann. Also da habe ich in der vorletzten Folge mit der Nelly von der Reicher Leben Akademie über das Thema eben auch Geld und Werte gesprochen. Geld, Werte, Ziele, Emotionen, die dann damit verknüpft sind. Das hängt ja alles zusammen. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr die Folge mit Nelly noch nicht gehört habt, Folge 50, dann hört da unbedingt nochmal rein. Du hast ja gerade die zwei Gruppen angesprochen, also einmal eben diejenigen, was du denen empfiehlst, die wirklich auch, ja, bei denen das Geld immer knapp ist, was so die ersten Steps bei denen sind, und dann diejenigen, das finde ich nämlich auch interessant, diese Unterscheidung, da ist eigentlich genug Geld da, das kommt gut hin, trotzdem fühlen sie sich aber nicht sicher mit ihrem Geld.
Ja.
Was ist so da ja dein Vorgehen?
Genau, ich glaube, einerseits, was ich gerade schon sagte, so mit den Glaubenssätzen, ne, da muss man auf jeden Fall auf die Suche gehen. Das geht eben manchmal ganz gut, wenn man das irgendwie mit jemandem zusammen macht. Also geht ja auch mit einer guten Freundin oder so, dass man da zusammen mal drauf schaut. Das ist eben auch viel Biografiearbeit. Ja, das empfehle ich nicht immer so leicht, einfach mach das mal, weil das ist eben, kann auch aufwühlend sein und kann eben auch sein, dass man da wirklich mal in seine Familiengeschichte gucken muss. Was ich aber, das kann ich so aus der Erfahrung mal erzählen, was ich einem dieser Menschen, einer Klientin mal empfohlen habe, ist, die sollte mir so 3 bis 5 Bereiche sagen, an denen sie jetzt nicht spart, für die sie jetzt mal bewusst Geld ausgibt. Also da ging es wirklich darum, auch dem Geld durchs Ausgeben wieder eine Bedeutung zu geben und nicht nur durchs Festhalten, Sparen. Das war wie ein Altar irgendwann für sie, so dieses Geld, was sie da angespart hatte. Und es gab keinen Notfall, der groß genug gewesen wäre, um dieses Geld anzufassen. Es war aber auch nicht der Wunsch, ich will finanziell frei sein und deswegen spare ich drauf zu, sondern es war wirklich so dieses, ja, aus so einem Angstgefühl heraus, ich muss noch mehr beiseite haben, noch mehr Und das hat bei ihr auch ganz gut funktioniert, dass die einfach mal geguckt hat, okay, was sind denn eigentlich die Dinge, die ich gerade gerne machen möchte, die ich machen würde, wenn ich mehr Geld hätte, als ich ausgeben kann? Das finde ich ja auch immer eine ganz schöne Überlegung. Ja, und die hat sich zum Beispiel Blumen, glaube ich, war das bei ihr, gegönnt und hat sich die in die Wohnung gestellt, so Sträuße, bisschen Luxus für sie, ja.
Und da kommt ja auch wieder das Kontenmodell und die Struktur in meinen Finanzen jetzt mit rein, wo wir, sage ich mal, dann das Mindset eben mit dem Strukturellen, mit dem Planerischen, mit dieser Komponente beim Geld verknüpfen. Denn das erlebe ich tatsächlich bei meinen Kunden auch sehr häufig, dass das Geld eben nicht knapp ist, aber dass da trotzdem es sehr schwer fällt, Geld auszugeben für sich selbst, für schöne Dinge. Dass da oft die Frage ist, wie viel brauche ich denn für den Notfall? Und wenn ich jetzt aber was ausgebe, das ist doch das Geld für Notfall, dass man sich dann beim Geld ausgeben eben nicht gut fühlt. Und ich bin ja ein riesiger Fan vom Spaßkonto oder
Spaßkonto,
wie auch immer man das für sich nennen möchte. Denn das ist ja auch ganz wichtig für diese positive Beziehung mit Geld, dass wir wissen, wofür wir gerne Geld ausgeben und dass wir das auch mit Freude tun. Und wir machen es uns viel einfacher, eben auch mit einem guten Gefühl da das Geld auszugeben, wenn wir eben ein vordefiniertes Budget dafür festgelegt haben. Denn genau dafür ist ja dieses Budget, das Luxusbudget, das Spaßbudget da, um sich eben diese schönen Dinge zu gönnen, ohne danach ein schlechtes Gefühl und ein Schuldgefühl eben haben zu müssen.
Ja, total. Das ist auch irgendwie ein psychologischer Effekt, den habe ich auch mal gelesen, dass das, sobald man halt ein Budget dafür hat, hast du nicht mehr das Gefühl, etwas zu verlieren, weil beim Budget festlegen hast du das Geld quasi schon ausgegeben und das Geld auf dem Spaßkonto, das ist halt so dann wie geschenkt so oder es ist so, ja, das darf man dann wirklich dafür ausgeben. Deswegen, ja, ich empfehle das auch gern, dass man irgendwie Budgets manchmal festlegt, gerade für die Bereiche, wo man vielleicht spart, obwohl man es nicht will. Da sind wir auch wieder so bei den Werten, ne? Was würde eigentlich zu mir passen? Wo würde ich gerne Geld ausgeben? Ja,
jetzt das Thema Schuldgefühle habe ich gerade schon mal hier reingeworfen. Und ich habe auch bei dir dann einen Post zu gesehen auf deinem Kanal, den ich sehr spannend fand, gerade im Zusammenhang mit dem Thema Altersvorsorge. Weil du sagst, es ist einleitend, ja, auch du hast das Thema Altersvorsorge auch lange vor dir hergeschoben und ich denke, da ertappt sich jeder bei diesem Thema. Und das hat sicherlich viel eben dann auch damit zu tun, dass man sich schuldig fühlt und sich dann erzählt, ich muss doch aber jetzt endlich mal, aber man macht es irgendwie trotzdem nicht. Was geht da aus psychologischer Sicht so aus deiner Sicht in einem vor? Was spielt sich da ab und wie kann man irgendwie aus diesem Teufelskreis ausbrechen?
Vielleicht würde ich deine Frage verändern, wenn ich darf.
Na klar.
Das, was die Menschen, also ist meine Theorie oder meine Erfahrung. Ich glaube, die meisten Menschen fühlen sich nicht schuldig, also fühlen sich vielleicht auch schuldig, weil sie sich noch nicht um die Altersvorsorge kümmern. Aber was mir ganz oft begegnet, ist halt wirklich auch dieses, aber ich würde mich doch schuldig fühlen, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange zu investieren und so an diesem gruseligen System irgendwie am Geldmarkt, am Kapitalismus, wenn ich mich da beteilige, dann würden sie sich sozusagen schuldig fühlen. Mhm. Und da habe ich ganz oft das Gefühl, das ist halt auch so ein, das ist ein bisschen typisch für Glaubenssätze oder auch generell, wenn wir von irgendwas überzeugt sind, dann sorgen wir dafür, dass das auch stimmt. Also wir wollen ja dann irgendwie auch Recht haben und rechtfertigen das auch immer wieder und suchen Beweise dafür, dass das stimmt. Und das ist schon so was grundlegend Menschliches, dass man nicht so gerne Recht hat. Aber das hilft einem ja dann beim Prokrastinieren oder beim weiter rausschieben, ne? Weil man sagen kann, nee, ich finde ja auch gerade keine gute Möglichkeit. Und zum Beispiel jetzt so ein anderer Glaubenssatz, Versicherungsmenschen kann ich eh nicht vertrauen, Bankberatern kann niemandem vertrauen. Deswegen mache ich das noch nicht.
Ja, also da sind ja jetzt Schuldgefühle an verschiedensten Stellen, habe ich jetzt so, meine Frage verstanden hast. Einmal taucht es eben auf, ich fühle mich irgendwann mit dem Thema Altersvorsorge schuldig, weil ich eben es immer vor mir her schiebe und es aufschiebe. Als nächstes, wenn ich mich dann mal dran machen möchte, dann könnte es eben sein, wenn ich gerade auch noch ein sehr schlechte Glaubenssätze über Geld eben habe, Geld stinkt, reiche Menschen sind arrogant und all solche Sachen, dass ich eben mich daran nicht beteiligen möchte und mir das Leben eben selbst schwer mache, eben auch sinnvoll für das Alter vorzusorgen oder eben Vermögen auch aufzubauen. Wie hast du es trotzdem geschafft, das Thema Altersvorsorge für dich anzugehen und hast du ein gutes Gefühl jetzt mit deiner Altersvorsorge?
Ja, ich habe ein gutes Gefühl und ich habe auch, also ich glaube, für all diese Schuldgefühle, du hast ja gerade nochmal aufgezählt, diese verschiedenen, gibt es, glaube ich, eine Lösung, die klingt einfach, ist manchmal einfach. Ich sag gerne Verantwortung statt Schuld. Also du kannst dich schuldig fühlen oder Verantwortung übernehmen. Beides ist blöd. Also das ist, also wenn man sich das jetzt vorstellt, dir passiert irgendein Missgeschick, du machst was, machst die Lieblingstasse deiner Freundin kaputt oder so. So, das ist dir passiert. Diese Schuld darfst du auf dich laden. Das ist jetzt sehr groß. Das ist jetzt absichtlich mal so ein kleines Beispiel. Du kannst aber dafür Verantwortung übernehmen. Du kannst einmal nochmal vielleicht verstehen, was hat diese Tasse deiner Freundin bedeutet. Du kannst dich dafür entschuldigen. Du kannst vielleicht erklären, warum dir das passiert ist oder ne, dass du gerade, wie auch immer, dir war schwindelig, deswegen ist dir die Tasse aus der Hand gefallen. Und du kannst ihr eine neue kaufen, wenn sie das möchte. Oder, ne, also es gibt so ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du dann Verantwortung übernehmen kannst. Du kannst sogar sagen, in Zukunft wirst du Tassen nur noch mit beiden Händen auf einem Tablett tragen oder so. Ja. Du kannst sogar sagen, wie möchtest du in Zukunft damit umgehen? Und sowas Ähnliches funktioniert in vielen Situationen, in denen wir uns schuldig fühlen. Dass man gucken kann, erstmal, welcher reale Teil ist da wirklich, wo ich mich schuldig fühlen kann? Das muss man einmal unterscheiden. Ist es einfach nur irrationales Schuldgefühl oder gibt's wirklich irgendeinen Punkt? Ne? Und ja, gerade beim Investieren kann man sich ja fragen, sozusagen, inwieweit unterstütze ich damit schlechte Systeme, ein schlechtes Unternehmen? Das ist ja eine Frage, die darf man sich ganz ehrlich stellen und darf sich damit beschäftigen. Und dann kann man überlegen, wie kann ich in diesem System bestmöglich damit umgehen? Oder gibt es einen Weg, das System zu verändern? Oder genau, und da einfach zu gucken, was sind jetzt gerade meine Möglichkeiten? Und ich würde da immer empfehlen, eine Entscheidung zu treffen. Also ich möchte es jetzt so und so machen, aber ich werde in einem halben Jahr, in einem Jahr nochmal draufschauen auf das Thema. Also es muss ja, man entwickelt sich ständig weiter und wir kriegen immer neue Ideen und ich glaube, da darf man so auf sein Zukunfts-Ich auch ein bisschen vertrauen. Aber man kann immer überlegen, in meinem jetzigen Moment, mit meinen jetzigen Möglichkeiten, wie kann ich da verantwortungsvoll mit dem umgehen, was ich habe und mit dem, was ich weiß. Das finde ich eben auch ganz wichtig, gerade bei diesem Thema. Wenn das Wissen so komplex ist, dann muss man auch manchmal sagen, okay, mit dem, was ich jetzt weiß, ich habe mich ernsthaft damit beschäftigt, wie kann ich eine gute Entscheidung damit treffen?
Ja. Ich finde schön, diesen Shift von sich schuldig fühlen zu Verantwortung zu übernehmen, weil aus diesem passiven, hilflosen raus in Verantwortung übernehmen, ist ja was Aktives, wo wir auch wieder bei dem Thema Kontrolle übernehmen dann auch und Kontrolle bekommen über etwas sind. Ja. Deswegen fand ich das jetzt sehr schön, wie du das beschrieben hast. Und ja, das Stichwort Eigenverantwortung ist beim Thema Geld sehr, sehr wichtig. Man sollte eben selbst auf sein Geld aufpassen. Also eine Freundin von mir, die hat das auch durch die Zusammenarbeit mit mir dann eben im Punkto Geld investieren und die ist da jetzt eben auch im letzten Jahr dann mit gestartet, hat sie mich dann nochmal gefragt, als sie sich dann nochmal eine andere Beraterin an der Hand hatte zu einem Versicherungsthema. Und da hat sie was nicht verstanden und sagte dann zu mir, Mensch Saskia, aber es ist ja meine Aufgabe, eben auf mein Geld jetzt auch aufzupassen und das hier zu verstehen, habe ich gesagt. Ja. Genau so ist es. Ja. Ja. Ne? Und genau, also das ist auch dieser erste wichtige Schritt, den jeder gehen darf, da die Verantwortung für das eigene Geld zu übernehmen und eben nicht, wie das in der Vergangenheit und auch heute noch stattfindet, einfach das Geld beim Bankberater, beim Versicherungsberater abzuladen, darauf zu hoffen und denen einfach blind zu vertrauen, ja, das wird schon mehr werden.
Ist so komisch manchmal, wie man so fremden Leuten dann so viel Vertrauen und Hoffnung schenkt, aber bei sich selber denkt man immer, ah, ich weiß nicht, naja.
Ja, also ich finde das total verrückt, weil Geld, da sind wir jetzt ja auch wieder im Glaubenssatzbereich, viele sagen ja, Geld ist nicht wichtig für mich. So. Hm. Und das ist aus meiner Sicht ist das Blödsinn. Natürlich ist Geld wichtig. Mit Geld kann ich mein Leben so gestalten, wie ich das möchte. In dem Moment, wo ich das sage, heißt das, also wertet das ja gar nichts anderes ab. Ich stelle das ja jetzt auch gar nicht gegen was anderes. Ich sage ja auch in dem Moment gar nicht, dass mir Geld über alles steht. Das sagt diese Aussage gar nicht. Aber das implizieren wir immer. Das
verbindet
diese Gedanken ja damit, dass man sich so schlecht fühlt, wenn man das sagt. Und ja, das ist einfach total bescheuert, dass wir so an dieses Thema rangehen und uns da einfach selbst klein halten in dem Moment, weil in dem Moment geben wir dem Thema Geld eben eine geringe Bedeutung und Dinge, die halt eine geringe Bedeutung hat, die kriegen wenig Aufmerksamkeit. Also kann da ja auch kein Vermögen irgendwo wachsen.
Ja. Ne? Und ich dachte gerade auch noch so, was ich auch immer denke bei diesem Satz, das ist ja wirklich so ein Klassiker, Geld ist nicht wichtig. Ich denke auch manchmal, es ist doch aber auch super praktisch, dass es so ein Währungsmittel gibt, was von allen Menschen so anerkannt wird oder fast allen. Wie cool, dass ich jetzt nicht meine Ziegen noch tauschen muss gegen irgendwas. Also auch mal wieder zu sehen, welche Bedeutung hat das Geld denn? Also es ist doch einfach ein Gegenwert für irgendwas. So, es ist, wie du ja auch vorhin sagst, so ein Werkzeug. So, das ist das Geld ja. Und natürlich ist das wichtig, weil die Sachen, die ich mir damit kaufen kann oder die anderen damit kaufen kann, oder die sind eben wichtig. Es ist nicht der Selbstzweck, das Geld.
Genau, es ist eben die Bedeutung, der Output, der dann da rauskommt, eben die Energie, die fließt, wenn ich das Geld eben so einsetze, wie ich das möchte. Und um da nochmal wieder zurückzukommen, das Geld eben einfach abzugeben bei einem Berater, ohne zu wissen, ohne zu verstehen, was damit passiert. Wenn wir jetzt mal gucken auf andere Bereiche, wo es für die meisten Menschen völlig legitim ist, dass das natürlich wichtig ist, so wenn man jetzt Familie hat, Kinder hat, die würde man ja auch nicht einfach so bei einem fremden Menschen abgeben.
Ja, das stimmt, ja.
Und deswegen, also so wie wir da Verantwortung dann eben auch für Kinder, die wir haben, die wir vielleicht in der Zukunft mal haben werden, übernehmen, dürfen wir das eben auch für unser Geld machen, damit es eben so eingesetzt wird, dass es uns eben dienlich ist.
Ich glaube, da spielt echt so dieser Punkt, den wir so anfangs ja auch hatten, irgendwie so mit rein, dass einfach dieser ganze Bereich so kompliziert dargestellt wird von Anfang an für alle Menschen. Also als ob man erstmal so ein Wörterbuch bräuchte, um da überhaupt mitreden zu können. Das ist, glaube ich, so abschreckend für viele Menschen, dass man nicht mal versucht, es zu verstehen so. Oder eben, was ja der einfachste Weg ist, es immer macht, wie man es schon immer gemacht hat, wie man es als Kind vielleicht beigebracht bekommen hat. Weil das ist das, wo wir es zuerst lernen. Noch vor der Schule, so, also den Umgang, den ich kenne von meinen Eltern, den setze ich dann sofort.
Ja, und da ist ja auch dann der gesellschaftliche Rahmen, Geld als Tabuthema, wo es eben nicht normal ist draußen in der Gesellschaft, so wie wir hier jetzt beide über Geld sprechen, dass man einfach offen über Geld spricht. Und so muss man ja dort eben aus der Eigenverantwortung, der Eigeninitiative heraus auch erstmal da rauskommen und sagen, nein, ich spreche jetzt über Geld und ich suche mir jetzt Menschen, mit denen ich drüber spreche. Das ist auch ein Tipp an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Sucht euch Menschen, mit denen ihr euch über dieses Thema austauschen könnt.
Das auf jeden Fall.
Auch im Thema Money Mindset, aber dann auch mit Methoden und Techniken, wie man denn besser mit seinem Geld umgehen kann und sich dann auch an dieses Thema Vermögensaufbau ranwagen kann und sich gegenseitig da dann auch supportet.
Und gibt auch einfach Bewusstheit so ein bisschen über so kleine Sachen. Also wenn man erfährt, jemand anders spart zum Beispiel immer für seinen Jahresurlaub und ein anderer guckt einfach, ob in dem Sommermonat zufällig das Geld da ist. So, also auch einfach mal zu gucken, wie machen andere Menschen das so, wenn sie irgendwie auf irgendwas sparen oder wie machen die das mit der Altersvorsorge, wie du gerade sagtest. Einfach auch sich austauschen darüber, ja.
Ja. Genau, also das hilft, sich auf jeden Fall Hilfe zu holen, nach Rat zu fragen, wenn es um dieses Thema geht, um ja da Schritt für Schritt sich vorwärts zu arbeiten.
Ja.
Wie war das dann, als du die ersten Schritte an der Börse für dich gegangen bist?
Also ich habe mich da auch so ein bisschen rumgedrückt. Ich glaube, das Problem ist, wenn wir Menschen dann so anfangen, Verantwortung zu übernehmen, neigen einige von uns, und ich gehöre dazu, das dann gern perfekt machen zu wollen. So, ich glaube, das zählt so ein bisschen dazu. Ne? Wenn man Verantwortung übernimmt, dann muss man aber ein bisschen nachsichtig mit sich sein, dass man es jetzt eben vielleicht noch nicht perfekt macht. Höchstwahrscheinlich. Ganz sicher macht man es noch nicht perfekt. Und ich habe damals dann mit Deadlines gearbeitet. Also ich habe mir dann ein Datum gesetzt, bis dann und dann habe ich mein Depot eröffnet. Und wenn das da ist, dann fange ich an mit dem Sparplan. Und bis dahin muss ich wissen, was ich mache. genau. Und das war für mich dann tatsächlich auch nur noch ein Umsetzen. Und ich hatte dann schon einiges an Wissen. Und das war, ich habe dann auch erstmal klein angefangen und habe gesagt, ja, es geht erstmal ums Anfangen. Ich kann das jederzeit erhöhen. Und da geht's mir gerade sehr gut mit. Also ich weiß, ich habe mich drum gekümmert. Ich weiß, dass ich bin natürlich noch nicht am, habe das noch nicht alles erreicht, was ich damit erreichen will. So, aber ich bin im Prozess. Ja. Genau, ja. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Zustand zu sehen. Man ist auf dem Weg, ja. Deswegen geht's mir da sehr gut mit. Ich gehöre auch zu den Leuten, die täglich auf ihr Konto gucken und auch aufs Depot, aber nicht, weil ich da täglich irgendwas trade oder so. So ein Mensch bin ich gar nicht. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen Fürsorge für mein Geld. Ich kümmere mich gerne. Ich weiß gerne, wie es meinem Geld geht. So ein bisschen umgangssprachlich gesagt. Ich bin da einfach neugierig. Ich möchte immer wissen, was ist da los? Nicht, um panisch zu werden oder ängstlich. Einfach nur neugierig.
Ja. Ja. Das hast du gerade schön gesagt. Ich möchte wissen, wie es meinem Geld geht. Sich ins Konto einloggen und das Geld mal fragen. Hey, wie geht es dir denn heute? Und ja, in sich selbst reinzuhören. Eben, wie geht es mir mit meinem Geld? Wo wir dann eben wieder auch zu diesem Money-Mindset-Thema und dem Gefühl mit unserem Geld kommen. Ja, schön.
Das hilft ja auch bei diesem Ganzen, ne? So auch zu sehen, was alles da ist. Also auch Dankbarkeit und so ein Gefühl entsteht ja auch total, wenn du eben ja einen Fokus darauf hast, was habe ich denn für Einnahmen? Und die siehst du ja nur, wenn du täglich mal nachguckst. Es gibt immer irgendwas, an das man nicht denkt oder was irgendwie überraschenderweise mal passiert. Und da einen Blick für zu haben, ist auch ganz wichtig, ja.
Also ich mache das auch regelmäßig. Mittlerweile jetzt nicht mehr täglich. Früher in der Bank habe ich wirklich das täglich mich da auch eingeloggt, als ich in der Bank noch gearbeitet habe und den Kontostand gecheckt, einfach um zu wissen, was da los ist. Ist auch kein großer Akt gewesen. Da guckst halt einmal rauf, guckst den Kontostand an, weißt, was Sache ist. Okay, cool, dann gehst halt wieder raus aus dem Online-Banking, aber es geht auch da so ein Stück weit eben wieder um die Kontrolle. Also wenn ich weiß, was bei meinem Geld los ist, wenn ich weiß, wohin mein Cashflow fließt und ja, wo ich da aktuell gerade stehe, also nicht die Augen davor verschließe, wo ich gerade stehe, dann kann ich eben mich dann auch ans Ziel hin entwickeln und eben entsprechend das Geld auch dahin fließen lassen, wo ich es gerne in Zukunft haben möchte.
Ich glaube, da sagst du auch gerade nochmal was Wichtiges. Ich glaube, das ist auch noch so ein wichtiger Tipp für Menschen, die wirklich gerade so anfangen, ne, dass man einfach mal hinguckt. Also auch um Glaubenssätze zu erkennen, hilft tatsächlich, auf Kontostand zu gucken. Wirklich erstmal anfangen, diesen Status quo zu sehen, zu erkennen. Also sonst kann man überhaupt nichts verändern, wenn man gar nicht weiß, was da ist. So, ja, dieses erste Hinsehen.
Hinsehen und dann anzuerkennen, auch wenn das jetzt heute noch nicht so ist, wie das sein soll, wenn das vielleicht auch gerade in den roten Zahlen im Dispo ist, da auch wieder Thema Schuldgefühl, auch in dem Moment sich da aber auch dann selbst verzeihen und sich jetzt nicht noch zusätzlich niedermachen und den Kopf in den Sand stecken, sondern das jetzt anzuerkennen und von hier jetzt aber sagen, okay, weil das jetzt so ist und in der Vergangenheit so war, muss das ja aber nicht in der Zukunft so bleiben, denn jetzt verändere ich etwas daran. Und da sind wir dann wieder eben, ich habe mich auf den Weg gemacht, der Weg ist das Ziel. Das ist ein schönes Zitat, was ich gerne mag. Um das Ganze dann positiv zu shiften.
Ja, total.
Ja, wir sind jetzt schon bei meinen letzten drei Fragen, die ich all meinen Interviewgästen stelle, angekommen. Die möchte ich natürlich auch gerne dir stellen, liebe Alex. Bist du bereit, quick and dirty mir hier deine Antworten auf die drei Fragen zu geben?
Ja, gerne.
Geld ist für dich was?
Freiheit und Selbstbestimmung.
Reich sein bedeutet für dich?
Sehen und wahrnehmen, was ich habe, während ich es noch habe und dankbar sein können dafür.
Schön. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Ja, das ist schwierig. Also jetzt gerade würde ich mal antworten mit, dann verbringe ich meine Wintermonate irgendwo im Süden am Mittelmeer.
Sehr schön. Das hatte ich im Podcast-Interview mit der Nelly auch. Das ist eine sehr dynamische Frage, die auch durchaus sich verändern kann in der Antwort.
Ja.
Auch eine sehr, sehr schöne Reflexionsfrage, wie ich finde, die sich jeder der Zuhörer auch stellen darf.
Ja, bitte, ja.
Ja, ich danke dir, dass du heute hier mit im Podcast gewesen bist, Alex. Herzlichen Dank.
Und ja, danke dir für das schöne Gespräch.
Ja. Und an alle Zuhörer, wenn ihr jetzt ein paar Impulse für euch bekommen habt und das Gefühl habt, Mensch, das könnte auch für den einen oder anderen in eurem Freundeskreis interessant sein, empfehlt die Folge gerne weiter. Lasst mir eine Bewertung da. Damit unterstützt ihr eben auch mich dabei, das Thema Geld, Money Mindset, Vermögensaufbau eben noch weiter zu verbreiten, damit sich viele Menschen auf den Weg machen, eben ihr Vermögen aufzubauen und das Leben zu führen, was sie sich in ihren Träumen vorstellen.